Oh yeah, Raiden Nation! Jetzt wird's ernst. Nicht nur, weil SD Loco wieder zu euch spricht mit der 16. Folge vom Loco Football Podcast zur Silvesterausgabe. Nein, es wird ernst. Auf dem Feld, auf dem Rasen am Sonntag spielen die Raiders bei den Indianapolis Colts im vorletzten Saisonspiel. Und ich sage euch, wenn die Raiders gewinnen, stehen sie noch einen weiteren Sieg vor der Teilnahme an den Playoffs. Und was wäre das nach dieser kranken Saison, in der sich diese Ereignisse nahezu überschlagen haben? Was wäre das für ein Turn für die gesamte Saison und auch eventuell für die Zukunft? Es gab sehr viele Gerüchte die letzten Wochen über verschiedene Spieler, übers Front Office und. Puh, Leute. Aber es wird nicht einfach. Jonathan Taylor, sage ich nur, der beste Running Back der Liga, eventuell der MVP, auf den werden die Raiders treffen, in einem überaus harten Spiel auswärts in Indianapolis. Ja Leute, was gibt's im Loco Football Podcast 16 für euch? Ja, aus traurigem Anlass gibt's ein kleines Nachwort für einen wahren Raider, für eine Legende. John Madden ist am Dienstag im Alter von 85 Jahren gestorben. Er wird uns allen in Erinnerung bleiben als wahrer Raider, Football-Nerd, Football-Fachmann und einfach ein Top-Guy. Ja, was haben wir dann noch? John Gruden, das alte leidige Thema, ihr wisst. E-Mail-Leaks, Washington Football Team und. Da gibt es wieder ein paar Neuigkeiten. Dann gucken wir mal auf die Personalie Mike Mayock. Da gab es auch ein paar Gerüchte, aber ein anderer GM hat ihn diese Woche verteidigt in einem Interview. Dazu mehr Infos. Ja, und dann gehen wir über in die Twitter-Takes. Es gibt ein bisschen hier, ein bisschen da, Umfragen, dies, das, Social Media, ein paar weitere News, NFL-Info. Kennt ihr den Newsletter? Da habe ich diese Woche auch für geschrieben. Danke dafür auf jeden Fall, dass ich da teilnehmen konnte. Ja, und Leute, dann zu guter Letzt gibt es eben die Vorschau zu dem Spiel gegen die Colts. Alles heute ein bisschen kürzer, aber ich hoffe dennoch mit der nötigen Passion und dem nötigen Football-Feeling auf in die vorletzte Woche der Regular Season 2021 und euch schon mal einen guten Rutsch ins kommende Jahr. Einen guten Rutsch in 2022. Macht's gut, Leute. Viel Spaß an Silvester. Haut rein, euer SD Loco. Ja, liebe Raider Nation, liebe Football-Fans da draußen, willkommen zur 16. Folge jetzt vom Loco Football Podcast. Ja, und leider diese Einleitung der heutigen Folge, die muss ich leider mit einem etwas traurigen Thema beginnen. Ihr habt es vielleicht alle gehört. John Madden ist am Dienstagmorgen im Alter von 85 Jahren gestorben. Für alle, die ihn nicht kennen, John Madden war ein ehemaliger Coach der Raiders, der auch die Raiders in den 70ern zum Super Bowl geführt hat. Und er war vor allem in seiner Karriere eben nicht nur irgendein Coach, er war sozusagen ein Genie, ein Vordenker, auch was das Strategische im Football anbelangt. Er war auch ein ehemaliger NFL-Spieler und in seiner Zeit nach seiner Trainerkarriere war er unter anderem Broadcaster für ESPN beispielsweise. Und ihr kennt ihn vielleicht auch aus dem Videospiel, das heißt nämlich auch Madden, also das ist nach ihm benannt, von Electronic Arts. Ja, und John Madden, der wird uns als wahrer Raider immer in Erinnerung bleiben, ist ein super Typ, auch abseits des Platzes immer gewesen, ist da auch für seine leichten, lockeren Reden, für seine Witze auch, die er beim Broadcasting gemacht hat, auch relativ bekannt. Und er hat über sich selber mal gesagt, auf die Frage, woher man ihn denn kenne oder wie ihn die Leute denn ansprechen würden, dann hat er gesagt, if someone remembers me as a coach, they still call me coach. But if they know me for the video game, they just call me Madden. Also ihn haben wir alle gekannt, auf irgendeine Weise, also auch einige Leute, die vielleicht auch über das Videospiel erst zum Football gefunden haben oder die durch dieses Videospiel die Regeln besser gelernt haben. Ja, und für Raiders-Fans war er tatsächlich nicht eben nur auf dieses Videospiel limitiert. Die Raiders haben ihn 1969 als Head Coach angestellt. War vorher 2 Jahre bereits bei Oakland unter Vertrag. Und dann hat seine Head Coaching-Karriere eben von 69 bis 78 gedauert. Und er hat mit den Raiders hier den Super Bowl geholt. Hatte insgesamt eine Siegesstatistik von 103 Siegen zu 32 Niederlagen bei 7 Unentschieden und wurde 2006 in die Hall of Fame aufgenommen. Also wenn es um John Madden geht, dann ist er für Raiders-Fans immer eine Legende. Und selbst diejenigen, die in der damaligen Zeit ihn nicht als Head Coach irgendwie an der Sideline sehen haben können, die kennen ihn, die kennen Aussagen von ihm, die kennen Geschichten über ihn und die wissen vor allem, wie groß er die Raiders erst gemacht hat in einer Zeit, wo sie eben auch als Bad Boy Team galten, wo sie eben diesen Ruf, den sie bis heute noch haben, eben damals schon aufgebaut haben. Und in der ganzen Zeit in seiner Trainerkarriere galt er halt für die Spieler immer als Idol schon. Also alle haben ihm stets Respekt gezollt. Und wenn es um die Work Ethic geht, die er vertreten hat, dann hört euch mal folgendes Zitat an, das er mal gesagt hat. If you think about it, I've never held a job in my life. I went from being an NFL player to a coach to a broadcaster. I haven't worked a day in my life. Also hier diese mentale Herangehensweise an dieses Thema Football, das ist schon verblüffend. Also für ihn war alles keine Arbeit. Es war etwas, das er gern macht. Es war sein Leben, etwas, das er eben bis ins Grab auch mitgenommen hat. John Madden war nämlich in seiner Zeit nach dem Broadcasting immer weiter diesen seinen alten Kontakten und Netzwerken verbunden, ob er jetzt bei irgendwelchen Charity-Partys oder bei irgendwelchen Preisverleihen aufgetreten ist oder ob er auch teilweise in beratender Tätigkeit irgendwo mitgewirkt hat. Also der Mann war stets dem Football verbunden, war sozusagen so ein passionierter Football-Nerd. Und ich möchte jetzt quasi einfach in diesem Nachwort nochmal einen Originalkommentar von John Madden abspielen. Ihr kennt es vielleicht, da geht es um die Taube, die aufs Spielfeld fliegt, also The Pigeon. Und ich glaube, diese Szene steht so ein bisschen für die Lebensfreude und auch ein bisschen so für die Einfachheit und den Spaß am Football. Hört rein, John Madden, The Pigeon. In diesem Sinne, rest in peace, John Madden, ein wahrer Raider. Okay, Leute, dann jetzt geht's weiter hier nach diesem ja doch recht harten Einleitungsteil jetzt hier. Lass uns vom Negativen ins Positive oder zumindest ins Daily Business wieder zurückgehen. Ich habe jetzt hier im folgenden Teil für euch ja so ein paar News und eine kleine Diskussion bezüglich zweier Personalien im Raiders-Team, die diese Saison ja auch sehr in aller Munde waren. Und da geht es einerseits um John Gruden. Da werde ich euch ein kleines Update von seinem Lawsuit geben. Also er hat Klage gegen die NFL eingereicht, was ist da jetzt gerade so der jetzige Stand? Und dann gehen wir im zweiten Teil ganz kurz auf die Personalie Mike Mayock ein. Ja, Mike Mayock, unser General Manager, er ist wie viele andere auf ihrer Position quasi gefährdet, bei einem erfolglosen Abschluss der Saison in der kommenden Offseason eventuell kein Raider mehr sein zu werden. Also er ist vom Rauswurf eventuell bedroht. Oder eventuell probiert man es nochmal mit ihm. Was ist da so meine Meinung dazu? Genau, kommen wir aber zuerst eben zu John Gruden. Genau, es gibt Neues im Fall Gruden, der Old Case, the Chucky Case. Ihr habt es vielleicht gehört, nach seinem Rauswurf im Sommer oder im Herbst hat John Gruden am 11. November eine Klage gegen die NFL eingereicht. Und deren Inhalt war so ganz grob, dass eben John Gruden die NFL und insbesondere Commissioner Roger Goodell bezichtigt, es auf ihn abgesehen zu haben und seinen Rauswurf durch die Leaks, also durch die E-Mail-Leaks, wo es ja dann eben um Rassismus ging, provoziert zu haben. Genau zur Erinnerung, es gab in der gleichen Zeit Ermittlungen wegen eines sogenannten Working Place Misconducts gegen das Washington Football Team. Also quasi, da ging es um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und da haben sich eben 40 ehemalige Mitarbeiterinnen des Washington Football Teams gemeldet und haben gesagt, da ging es ganz schön ab, das muss doch mal untersucht werden. Das wurde dann eben so alibimäßig von der NFL gemacht. Aber es gab kein wirkliches Ergebnis, außer dass das Washington Football Team zu einer 10 Millionen Dollar Strafe verurteilt wurde, aber es kamen doch recht wenige Details eben ans Tageslicht. Und bei diesen Ermittlungen wurden eben 650.000 E-Mails unter anderem gecheckt. Und das Einzige, was dann eben in der großen Öffentlichkeitsdebatte rauskam, waren die E-Mails von John Gruden, die damals, ich glaube, es war von der Washington Post, geleakt wurden. Und wo es dann eben diese Trainerentlassung dann von John Gruden, der aus seinem 100 Millionen Dollar Vertrag quasi rausgeschmissen wurde, gab. So, und jetzt kam eben heraus, dass sich die NFL relativ viel Zeit lässt mit ihrer Antwort auf die Klage. So, die NFL wurde gebeten, da möglichst schnell Stellung zu beziehen, bevor man dann eben in einen eventuellen Rechtsstreit eintreten würde. Ja, und jetzt kam eben dabei heraus, dass das die NFL eben noch nicht gemacht hat. Ja, das ist ja auch ein bisschen klar, dass man in solchen Rechtsthemen dann auch irgendwie Stillschweigen bewahrt, bevor es da irgendwie ans Eingemachte geht. Aber aus dem Verhalten der NFL würden sich eventuell drei Optionen schließen lassen. Da wäre nämlich erstens, die NFL will eine Verlängerung der Abgabefrist. Also bei einem Case, sage ich mal, der so groß ist von solchem Umfang, da wäre das ja wahrscheinlich auch die realistischste Option. Dann wäre eben die zweite Option, dass man sich bereits geeinigt hat und das eben noch nicht an die Öffentlichkeit gekommen ist. Die Option schließe ich eigentlich aus, da auch John Gruden hier bei diesen ganzen Verfahren eigentlich eher so seine Ehre bzw. seinen guten Ruf wahren will und wahrscheinlich die NFL auch deswegen und natürlich auch wegen Nachteilen bei seiner Bezahlung, eben bei seinem 100 Millionen Dollar Vertrag, das sind ihm ein paar Millionen flöten gegangen, immer auch eventuell zu kompensieren. Die dritte Möglichkeit, die es dann noch gäbe, wäre, dass die NFL das Schreiben ignoriert hatte oder in Verzug geraten ist. Das ist allerdings relativ unwahrscheinlich. Der wahrscheinlichste Fall ist, dass man da eventuell auf ein Schlichtungsverfahren hinarbeiten will, da eine gerichtliche Beilegung eventuell Monate, wenn nicht gar Jahre dauern würde und das ja eben dann auch weitere Fragen aufwerfen würde. Dennoch, und das sage ich jetzt, sind es eben genau diese Fragen, die da bei dem Case interessant sind. Und ich bin da auch sehr gespannt, was da jetzt noch an die Öffentlichkeit kommt. Tom Brady hat letzte Woche ein Interview zum Deflategate-Skandal gegeben. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, das war der Skandal um den nicht ganz oder halb oder ungenügend aufgepumpten Ball, wo es dann auch irgendwie Proteste gab und man die NFL verklagen wollte. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Jetzt hat sich Tom Brady dazu geäußert und hat gesagt, you can't beat 31 billionaires in court. Ja, und ich glaube, auch darum geht es nämlich hier. Die NFL spielt hier ganz klassisch auf Zeit, will da ein bisschen Öffentlichkeitswind rausnehmen aus den Segeln und die haben natürlich einen starken Background, die haben da auch ihre Anwälte und eben diese 32, also Tom Brady meinte ja nur 31, weil eben sein Team, das war der einzige Billionär quasi, der dagegen war. Aber eben wenn du dann jetzt 32, wie es ja in der NFL sind, Billionäre dann ja in der Hinterhand hast, da ist natürlich klar, dass da auf allen Ebenen dran gearbeitet wird. um da eben größere Skandale zu vertuschen oder eben gar nicht aufkommen zu lassen. Und ich bin jetzt insgesamt gespannt, was passiert da in dem Fall. Und wir werden da auch weiter dranbleiben, auch wenn John Gruden jetzt nicht mehr unser Trainer ist. Das ist das, was uns dieses Jahr sehr bewegt hat, eben mit dem Trainerrauswurf und den alle daraus resultierenden Konsequenzen, die sich ja dann auch letztlich aufs Spielfeld übertragen haben. Also wir von Loco Football, wir werden da weiter dabei bleiben. Jetzt fürs allererste Mal diese kleine Info, dass es da noch nichts Neues gab und die NFL sich eben mit der Antwort Zeit lässt. Jo, liebe Leute, das nächste Thema hier, die nächste Personalie steht damit auch so ein bisschen in Korrelation. Er war der zweite im Bunde von den Entscheidungsträgern quasi, die auf sportlicher Ebene eben den Ton angegeben haben in den letzten Jahren. Es geht um Mike Mayock, unseren General Manager. Ja, und seine Personalie war ja zuletzt stark wieder in die Kritik geraten. Mark Davis, unser Owner, hat vor kurzem erst wieder betont, dass ja alle Personalien, sei es eben im Coaching-Staff, im Front-Office oder bei den Spielern eben neu evaluiert werde, würden die Erfolgszielsetzungen ausbleiben. Und da hat Mike Mayock jetzt ganz überraschend Support von einem ehemaligen General Manager bekommen. Wer ihn noch kennt, es geht um Mike Tannenbaum, den ehemaligen General Manager der Jets. Und der gab neulich ein Interview, in dem er eben die smarte Personalpolitik und die Long-Term-Denkweise, also die Long-Term-Vision von Mike Mayock hier lobt. Er betont hier, dass Mayock auf jeden Fall ein Draft-Experte ist und er betont auch, dass eben John Gruden das letzte Wort hatte. Und ich glaube, das nochmal zu betonen, ist auch nochmal relativ wichtig, eben im Zusammenhang mit der Diskussion von den letzten Wochen. Also ich glaube, ja, die Raiders, die hatten einige Draft-Busts. Also es gab beispielsweise Cleveland Farrell, den wir in der ersten Runde geholt haben, Damon Arnett, also Underperformer oder Leute, die jetzt gar nicht mehr im Team sind. Dann gab es eben diesen Draft-Pick von Henry Rux, für den man dann aber Mayock auch teilweise mitverantwortlich macht. Allerdings finde ich, wenn es auf das Outcome auf dem Platz geht, dann muss man ganz klar sagen, der Rux-Pick war eigentlich ein guter Pick. Was dann eben off the field passiert ist, da konnte man eben zu dem Zeitpunkt noch gar keine Vorahnung haben. Und das war ja zudem auch eine Tragödie, die eben dieses ganze Team komplett aus den Angeln geworfen hat. Also Rux zwar auch nicht mehr dabei, aber Rux definitiv auch kein Draft-Bust. Wir haben hingegen Leute eben in der Vergangenheit gehabt, die in den hinteren Runden, beispielsweise Runde 3, 4, 5 etc. gedraftet wurden. Da sind eben so Leute dabei wie beispielsweise Max Crosby, heute eine Stütze in unserem Kader, Hunter Renfro, Trayvon Mullen beispielsweise oder jetzt eben ganz jüngst so Leute eben wie Trevon Merrick und Nate Hobbs. Und ich persönlich würde mich jetzt halt quasi auch nicht zu sehr versteifen darauf, dass man dann vielleicht in den anderen Runden auch mal jemand gedraftet hat, der eben dann nicht so eingeschlagen ist, seien es eben die vorhin erwähnten oder sei es jetzt eben so jemand wie Leatherwood für diese Saison. Was allerdings bei dem Interview mit Tannenbaum relativ interessant war, er sagt ganz klar, dass er glaubt, dass die Raiders Talent haben. Und ich glaube, in dieser ganzen Diskussion geht es mir nämlich auch sehr darum. Und ich glaube, die Raiders haben auch das nötige Talent im Kader. Und ich finde, gegen Denver hat man es letzte Woche gesehen, dass wir mit jungen Spielern, auch Spielern vom Practice Squad, Spielern, die nachrücken, auch trotzdem noch so aufgestellt sind, dass wir auch ein NFL-Team, das zwar ihrerseits auch Verletzungsschwierigkeiten hatte, dennoch besiegen können. Und wenn ich da einfach mal so die Mannschaftsteile so ein bisschen durchgehe, wo ich glaube, dass sie sich in den letzten 2-3 Jahren deutlich verbessert haben, das wäre zum Beispiel unser Pass Rush, den man jetzt nach dem Weggang von Khalil Mack mit Yannick Ngakoue und Max Crosby eben wieder auf ein gutes Level gebracht hat. Dann wäre da für mich ganz klar die Cornerback-Fraktion, die zwar jetzt immer noch stark auf Unterstützung angewiesen ist, die aber jetzt mit ihren Star-Ausfällen, sage ich mal, immer noch zeigt, dass da genügend Leute da sind, die da den Willen haben und da eine solide Grundbasis eben stellen können. Beispielsweise Hobbs, beispielsweise Hayward, Trayvon Mullen auch. Eben wenn da jeder spielt, dann sind wir da hinten recht gut und das war eben in den Vorjahren nicht so. Genauso wie hinten auf Safety, wo wir jetzt einen sehr starken Mann mit Trevon Merrick haben. Wir haben uns auf der Linebacker-Position verbessert. Wir haben endlich jemanden, der konstant Tackles macht. Wir haben uns krass verschlechtert in der Offense-Line. Und die Zerstörung der Offense-Line war meiner Meinung nach ein ganz klarer Fall des Versagens von John Gruden. So, was glaube ich, wird jetzt passieren? Die Raiders haben jetzt die Option, im Idealfall Mayock noch eine Möglichkeit zu geben, eben ohne John Gruden. Die Alternative wäre so ein kompletter Clean-up, der eben dann auch oder allen voran eben auch die General Manager Position betrifft. Ja, und was, weil ich das jetzt in den letzten Wochen mal immer wieder gefragt wurde, was glaube ich denn persönlich, was die Raiders machen? Oder was glaube ich, oder wie würde ich das machen anstelle der Raiders? Und da muss ich mich einfach immer wieder auf diese drei Personalien fokussieren, um die herum dieser eventuelle Rebuild stattfinden wird. Das ist nämlich einerseits Mike Mayock, das ist andererseits Rich Bisaccia mit seinem Staff, mit seinem Coaching-Staff. Und das ist drittens eben Derek Carr, der sich ja in den letzten Wochen sehr, sehr viel anhören hat müssen. Sehr, sehr viel Kritik bezüglich unserer Quarterback-Position. Und jetzt gibt es andere in der Liga und auch Fanbases von anderen Teams, die würden sich Derek Carr natürlich wünschen. Jetzt gibt es da eventuell einen Trade-Value nächstes Jahr. Und je nachdem, wie man sich dann bei solchen Angeboten mit der damit verbundenen Zielsetzung dann verhält, so wird auch eben dieser Umbruch stattfinden. Und müsste ich jetzt hergehen und sagen, als Mark Davis, wie würde ich diese Situation lösen? Dann würde ich ganz klar so ein kleines Priority-Ranking machen. Und zwar sehe ich jetzt ganz klar, dass von in Anbetracht der Umstände mit der jeweiligen, mit dieser Gesamtsituation bei den Raiders die größten Schwierigkeiten Rich Bisaccia hat. Dann kommen irgendwann erst Mayock und Carr. Und genau so würde ich persönlich das handeln. Ich würde eher einen Coaching-Staff bzw. Front-Office-Rebuild oder Teil-Rebuild eben vollenden, bevor ich jetzt beispielsweise Derek Carr undervalued traden würde. Aber ich glaube halt auch insgesamt, dass das jetzt eben auch stark mit dem Saisonausgang zusammenhängt. Würden die Raiders jetzt in die Playoffs kommen und da eventuell sogar noch erfolgreich sein, dann würde ich trotzdem immer noch sagen, Rich Bisaccias Rolle als Head Coach ist nächste Saison am meisten gefährdet, auch wenn man jetzt gehört hat, dass er eventuell einer von mehreren Kandidaten sein wird, die sich da auf diesen Job bewerben. Aber das ist ja auch teilweise eine sehr formale Sache. Ich glaube, da werden sich die Raiders aber dennoch in einer anderen Richtung umschauen. Ich glaube, das wäre auch eben die Position, wo man das auch am ehesten tun müsste. Und ganz unabhängig davon, wer es dann jetzt letztlich auf welcher Position am Ende wird, man wird sich immer um Alternativen bemühen müssen, würde ich sagen, ich kann teilweise den Unmut, den so lange anhaltenden Unmut in der Raider Nation auch überhaupt nicht verstehen. Wir haben jetzt gegen Denver gewonnen, ist zwar alles seit Wochen irgendwie nicht das Gelbe vom Ei, aber wir stehen mit 8-7 eben mitten in diesem Playoff-Race und können es jetzt mit 2 Siegen klar machen. Man würde dann 10-7 die Saison abschließen. Und ich glaube, angesichts, was dieses Team auch mitgemacht hat dieses Jahr, mit all diesen Skandalen und Entlassungen und Ausfällen bis hin zu verletzten Ausfällen, bis dahin, dass jetzt beispielsweise dann noch in diesen wichtigen Spielen in Indianapolis irgendwie nochmal 10 Leute wahrscheinlich fehlen werden wegen Covid. Angesichts all dieser Vorkommnisse würde es mich persönlich auch überhaupt nicht jucken, sich dann irgendwie einfach so auf Teufel komm raus, irgendwie mit allen Möglichkeiten, die man noch hat, dann so einen Playoff-Platz auch ein bisschen zu ergaunern. Ich glaube, das wäre eher eine gerechte Wiedergutmachung für das Leiden der Raiders-Fanbase. Aber dass man da jetzt anfängt, irgendwie seine eigenen Leute im Internet die ganze Zeit so schlecht zu reden, das ist etwas, wo ich mich echt distanzieren möchte. Man kann hier Kritik üben an den Spielern, aber das, was da seit Wochen abgeht, wie man auf Rich Bisaccia, Derek Carr, Mike Mayock rumreitet Das ist unter aller Sau und das wird auch gar nicht dem gerecht, dass Football eben ein Teamsport ist und dass da eben mehr als drei Leute dazugehören, um so einen Erfolg von so einer ganzen Mannschaft möglich zu machen. So, und ich hoffe, dass die Raiders, egal wie sie jetzt die letzten beiden Spiele spielen, in eine gute, spannende Offseason gehen werden. Und ich persönlich freue mich immer auf die Entwicklung dieses Teams. Man misst natürlich ein Team letzten Endes auch an den Siegen und Niederlagen, aber ich bin natürlich nach 20 Jahren Raiders auch so einiges gewohnt und ich sehe da eher so die Entwicklung, die mittelfristige bis langfristige Entwicklung und hoffe, dass man da eben dann Stück für Stück irgendwie die Pieces für diese Mannschaft zusammenfinden kann, bis sie halt eben dann irgendwann mal erfolgreich ist und man ist auf einem guten Weg. Und deshalb würde ich das jetzt alles nicht zu überbewerten, also von daher holt die Siege gegen die Colts und die Chargers und lasst die Raider Nation an den Playoffs teilhaben. Und dann sind alle wieder happy. So, Leute. Jetzt kommen wir gleich zur Vorschau zum Spiel gegen Indianapolis. Und vorher gibt es nochmal die Twitter-Takes. Ja genau, Leute, was ging ab auf Social Media, was ging ab auf meiner Seite locofootball.tv diese Woche? Ich hau euch mal jetzt ein paar Umfragen raus, wie wir es jede Woche tun hier von meiner Twitter-Page @locofootball_tv. Abonniert, lasst ein Like da, wenn ihr wollt, diskutiert da auch gerne mit, macht mit bei den Umfragen. Ja, und ich habe hier vor ein paar Tagen gefragt, das war ja jetzt eben gerade schon das Thema mit dem eventuellen Rebuild und da gehört natürlich auch ein guter Draft dazu und deshalb wird jetzt, ja, es sind noch so 4-5 Monate knapp bis Draft Day. Und da wird es jetzt natürlich an der Zeit hier, dass man sich schon mal umschaut, wen könnten wir denn da brauchen, wen könnten wir denn da holen? Und deshalb habe ich erstmal so ganz generell die Frage gestellt, wie sollten die Raiders in der ersten Runde draften? Und da habe ich zur Auswahl gestellt, Wide Receiver, O-Line, Secondary oder Defensive Tackle, ganz einfach, weil ich das als die vier Spots auf Need quasi bezeichne, also die Position, wo wir auf jeden Fall Verstärkung relativ früh im Draft auch brauchen werden. Und da habt ihr euch mit überwältigender Mehrheit 69% für die O-Line entschieden, 25% für die Wide Receiver, 6% für die Secondary und 0% Defensive Tackle, das Ganze bei 16 Votes. Also ich sehe das Ganze ein kleines bisschen anders und das habe ich euch diese Woche auch bei locofootball.tv bei meiner Homepage nahegelegt. Ich habe nämlich einen Artikel rausgebracht, meine 5 Go-To-Guys, also diejenigen Leute, die Raiders in der ersten Draft-Runde anvisieren sollten, habe ich da für euch porträtiert und ein bisschen gescoutet. Da gibt es auch Videomaterial dazu, also schaut da gerne mal drauf auf locofootball.tv. Ich bin nämlich der Meinung, die Raiders haben auf jeden Fall die O-Line als Top-Position of Need, aber in der ersten Runde, da soll man, wenn man kann, auf andere Spieler gehen und ganz einfach, weil die eben so gut sind und das ist, da ist dann unter anderem auch ein Wide Receiver und ein Defensive Tackle dabei, also schaut da mal rein, locofootball.tv, 5 Go-To-Guys für die Raiders im Draft 2022. So, Leute, dann weiter mit den Umfragen hier fürs Wochenende, für Sonntagabend, 19 Uhr. Raiders at Colts, dieses ganz schwierige Spiel, wer wird gewinnen? Und da haben 26 Leute mitgemacht bei der Umfrage und das ist recht knapp zugunsten der Raiders ausgegangen. 54% sagen, die Raiders holen hier den Sieg und 46% sagen, die Indianapolis Colts machen das. Das wird wahrscheinlich auch eventuell bei euren Votes damit zu tun gehabt haben, dass eventuell Carson Wentz fehlt. Das, wie es da gleich weitergeht hier mit seinem eventuellen Ausfall bezüglich der Covid-Liste, das porträtiere ich gleich nochmal in der Vorschau. Aber ihr habt hier auf jeden Fall den Raiders die Chance eingeräumt, das Ding zu holen. Und ich würde mich freuen, wenn sie es tun würden. Dann hätten wir nämlich nur noch ein Spiel und das wäre dann sozusagen unser Vorfinale um die Playoffs. Genau. Dann mal ein bisschen was zur Terminologie. Und da habe ich so eine kleine Spaßfrage für euch rausgehauen. Ja, man kommt hier und da natürlich immer mal wieder auf Formulierungen von anderen Reportern, Journalisten oder einfach irgendwelchen Usern im Internet. Und da ist mir auf jeden Fall ganz häufig aufgefallen, als ich was über den NFL-Draft lesen konnte, dass da ganz viele Leute sagen, die Draft, und dann habe ich ihr mal einfach ganz klar als alter Football-Oldschooler gefragt hier, sagt ihr der Draft oder die Draft? Sorry, ich komme auf Letzteres nicht klar. 8 Leute haben abgestimmt und sagen auch zu 100%, es ist der Draft und es wird auch immer der Draft bleiben. Wenn ihr einer dieser orthodoxen D-Draft-Fanatiker seid, dann lasst mich doch bitte wissen, warum ihr zum Draft die Draft sagt. Ja, und ansonsten, das war natürlich ein bisschen eine kleine Scherzfrage, die ich so nebenbei gestellt habe. Aber es kommt dann nochmal eine weitere, seriösere Frage. Und zwar habe ich gefragt, in Anbetracht unseres Defensive Player of the Years, Max Crosby, der erinnert mich nämlich immer so an jemanden, der jetzt ja mittlerweile sein Zenit schon leicht überschritten hat, immer noch in der NFL ist, jetzt aber die letzten Jahre auch häufiger verletzt war, der aber vor 4, 5, 6 Jahren auf jeden Fall sein Zenit hatte und einschlagen war hier J.J. Watt. Und dann habe ich einfach mal gefragt, ist Max Crosby the new J.J. Watt? Und da habt ihr antworten können, yep. Even better, not yet oder not at all. Und da haben sage und schreibe 45% haben gesagt, not yet, vor 27% even better, 18% yep und 9% not at all. Ja, das ist auf jeden Fall ein Wink für die Zukunft für Max Crosby. Ihr traut unserem Defensive End Pro Baller hier eine glorreiche Zukunft zu und stellt ihn auf jeden Fall zumindest fast schon auf ein Level mit den allergrößten hier auf dieser Position. Ja, und das spricht natürlich ausnahmslos für die Top-Saison, die Max Crosby hier abgeliefert hat bisher. Er ist einer unserer Stützen der Mannschaft und eine kleine Statistik, die das noch unterlegt. Ja, er hat hier ligaweit 87 Pressures die Saison gemacht und das ist Ligaspitze noch vor Aaron Donald, der hier mit 80 Pressures auf Rang 2 ist. Also daran sieht man schon, Max Crosby ist auf jeden Fall in Richtung Elite, wenn er nicht gar schon Elite ist. Er ist definitiv Elite, ganz hundertprozentig. Und ich hoffe, das wird er auch am Sonntag wieder unter Beweis stellen, wenn es dann hier eben gegen Colts geht, die dann eventuell auf der Quarterback-Position geschwächt sind. Und dann natürlich brauchen wir einen Max Crosby, der dann dafür Angst und Schrecken vorne an der Line sorgt. Okay, das war es hier von meinen Twitter-Umfragen. Und dann habe ich nochmal zwei Ergänzungen. Und zwar zum einen habe ich hier diese Woche meinen ersten Artikel hier für den NFL Info Newsletter geschrieben. Ihr könnt den auch abonnieren. Ganz tolles Projekt hier und Grüße gehen raus und vor allem ein großes Dankeschön auch an nflinfo.substack.com. Da könnt ihr mal draufschauen, könnt den Newsletter abonnieren. Das ist dann ein E-Mail-Newsletter. Man kann den aber auch in anderen Medien sich angucken, beispielsweise bei Twitter. Also da auf jeden Fall mal reinschauen. Da werde ich jetzt die nächsten beiden Wochen auch noch den Newsletter schreiben und dann gucken wir, wie es da mal weitergeht. Riesendank auf jeden Fall dafür. So, und Leute, dann eine Sache noch, da könnt ihr nämlich auch mal gucken bei LocoFootball-TV auf Twitter. Ich habe mir nochmal ein Trikot bestellt, ich konnte es einfach nicht lassen. Ein Mann ist mir in den letzten Wochen so positiv aufgefallen und ja, ich glaube, er wird einer unserer Zukunftsspieler sein und eventuell wird er sogar ein Starspieler auf seiner Position werden. Ihr könnt da mal auf den passenden Thread gucken. In circa einer Woche, wenn das Trikot dann da ist, dann löse ich auf und dann wisst ihr, von wem ich mir das zweite Raiders-Trikot dieser Saison nach Nate Hobbs eben geholt habe. Okay, Leute, das waren hier wieder die Twitter- und Social-Takes und jetzt geht's dann auch endlich zur langersehnten Vorschau zum Spiel gegen die Indianapolis Colts. Let's go, Raider Nation! Yo, liebe Raider Nation, hier sind wir wieder zurück hier mit dem letzten Teil hier der Vorschau zum Spiel gegen die Indianapolis Colts und ich muss sagen, ich nehme diesen letzten Teil hier, ich wollte die Folge eigentlich am Silvesterabend rausbringen, jetzt hat sich's verschoben, habt ihr schon bei Twitter mitbekommen und ich nehme diesen letzten Teil jetzt hier nach eben einer feucht-fröhlichen Nacht jetzt nochmal für euch auf, werde das natürlich jetzt auch ein bisschen kürzer halten, damit das irgendwie nach dem Schlaf irgendwie rausgebracht werden kann. Und ja, ich will da einfach mal noch so ein bisschen mit euch das Spiel hier durchgehen. Was wird uns erwarten gegen die Colts? Es gab ja im Vorfeld einiges an Covid-19 Corona-Geplänkel. Die NFL hat ja ihre Liga-Protokolle geändert. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. Spieler, die vorher quasi 10 Tage, wenn sie einmal auf dem Protokoll waren, draußen waren und sich erst nach 5 Tagen frei testen konnten, die haben jetzt andere Möglichkeiten. Nach bereits 5 Tagen ist es jetzt laut neuen NFL-Regeln möglich, wieder am Spielbetrieb teilzunehmen. Und das braucht jetzt nicht einmal eine Freitestung mehr. Also das sind schon wieder ganz skandalöse Vorgehensweisen, würde ich jetzt mal behaupten, von der NFL. Die sind sich da seit Wochen nicht einig, was die Auslegung der Regeln und die Umsetzung vor allem anbelangt. Das hat in den letzten Wochen immer wieder zu Spielverlegungen geführt oder auch nicht zu Spielverlegungen geführt. Beispielsweise bei den Saints zum Beispiel. Die Spiele der Cleveland Browns wurden hingegen schon immer dann verlegt. Da stellt man sich dann natürlich die Frage, inwieweit und für wen ist das dann ein bisschen wettbewerbsverzerrend auch. Und ich sage mal so, die Raiders waren jetzt nicht unbedingt on the receiving end des Ganzen. Also sie haben hier einige Nachteile natürlich hinnehmen müssen. Das Spiel gegen die Browns wurde damals von Samstag auf Sonntag verlegt. Die Browns hatten dann zwar Baker Mayfield nicht dabei, aber dennoch, das war ein leichter Nachteil für das auswärts antretende Team. Die Raiders haben es dann trotzdem gewonnen und jetzt werden sie eventuell auch von den Folgen dieses Protokolls ein bisschen benachteiligt, denn Carson Wentz, der Quarterback der Indianapolis Colts, der vor 5 Tagen auf dieses Protokoll gesetzt wurde, der kann jetzt eventuell, also es sieht fast danach aus, spielen, außer er bekommt jetzt einen weiteren positiven Test rein. Ja, und ich sag mal so, wie kann man als NFL-Team wissen, du hältst dich an die Protokolle, du hältst dich also an die Empfehlungen, also nur 100% des Raiders-Teams sind ja geimpft. Und klar, jetzt gefährdet diese neue Omikron-Variante und ihre rasante Ausbreitung natürlich schon extrem den Spielbetrieb, aber da hätte ich mir von der NFL natürlich ein umsichtigeres Vorgehen, ein neutraleres Vorgehen gewünscht, das jetzt eben nicht einzelne Teams in die Bredouille bringt. So, für die Raiders hat das dann diese Woche ja so ein bisschen Chaos bedeutet. Man hat hier einige Spieler auf diese Liste gesetzt, zwischenzeitlich waren 11 Spieler drauf, also ich gehe das mal so ein bisschen durch. Man hat beispielsweise Linebacker Denzel Perryman, Cornerback Casey Hayward, Linebacker KJ Wright, Linebacker Corey Littleton, Darius Phelan, Patrick Onwuasor auf diese Liste gesetzt. Will Compton ebenfalls. Dann hat man infolgedessen, weil man eben zwischenzeitlich davon ausgegangen ist, dass man nur mit 2 Linebackers überhaupt antreten kann, hat man Leute aus dem Practice Squad geholt, wie beispielsweise Javon White. Der ist dann aber kurzfristig in den Active Roster von den Jets gesigned worden, was dann dazu führte, dass die Rangers am 29.12. hier eben für Justin March-Lilliard getradet haben und Linebacker Kyle Wilbur. Also die sollten dann diese Lücken dann eben ein bisschen schließen. Jetzt ist aber mittlerweile seit gestern KJ Wright auch wieder von der Covid-Liste zurück. Ebenfalls Quarterback Marcus Mariota, der war jetzt 10 Tage auf dieser Liste mittlerweile. Und Bryan Edwards, unser Wide Receiver, der auch zwischenzeitlich mal wieder drauf war, ist jetzt auch ebenfalls von dieser Liste runter. Draufgegangen ist allerdings jetzt vorgestern auch wieder Carl Nassib und Jordan Simmons. Also wir werden davon bei ganz vielen Spielern auf jeden Fall sehen, dass das eine Game-Time-Decision wird, dass das natürlich auch ganz viel mit dem Test dann am Sonntagmorgen zusammenhängt, den die dann haben werden. Und dann gucken wir mal, wer da wirklich spielt. Bei den Colts sieht es ähnlich aus, da waren ein paar Spieler weg. Ich sage mal so, was jetzt Covid anbelangt, da will ich jetzt keine festen Prognosen geben, wer spielt jetzt, wer spielt nicht. Das wird alles so ein Game-Time-Ding sein. Wir haben aber trotzdem einen kleinen Injury-Report und da gibt es eigentlich für die Raiders ganz gute Nachrichten. Da haben nämlich so circa alle Spieler, die jetzt in der letzten Woche so ein bisschen angeschlagen war, wieder voll am Training teilgenommen. Unter anderem Brandon Parker, Foster Moreau, Josh Jacobs. Ja gut, Josh Jacobs, der ist eigentlich immer ein bisschen verletzt unter der Woche nach den Spielen. Ersatz-Tight End Daniel Helm sowie Derek Carr selber, unser Quarterback. Und ganz gute Nachricht, auch der war noch nämlich bis Donnerstag noch limited. Hier ist hier Divine Diablo, unser Linebacker, der ist auch wieder zurück. Der Einzige, der jetzt verletzungsbedingt gerade draußen ist, bis auf die Leute, die eben kürzlich auf die Injured Reserve gesetzt wurden, ist hier unser Defensive Tackle Jonathan Hankins. Ja, das kann eventuell kompensiert werden. Da müssen wir dann eben andere, unter anderem Pfeilen, der jetzt wieder zurück ist, müssen dann die Bresche springen. Aber da sind wir zum Glück nochmal von größeren Dingen verschont worden. Ja, und bei den Colts, da sieht es ja auch nicht schlecht aus. Man ist da zum Großteil in Vollbesetzung. Man hat jetzt hier diese Woche beispielsweise Safety Andrew Sendejo draußen gehabt und Tackle, ja, der ist ja relativ gut hier. Eric Fisher did not participate. Ja, und diese Leute werden auf jeden Fall eine Game-Time-Decision sein, genauso wie Guard Mark Glowinski. Und ja, hier wahrscheinlich wieder dabei, der war auch unter der Woche draußen, ist Titan Jack Doyle wieder. Ansonsten gibt es hier auch gar nicht so viel zu vermelden bei den Colts. So, wer erwartet uns gegen die Colts? Was müssen wir tun, um dieses Spiel zu gewinnen? Ja, ganz klar hier der Mann, um den ganz viel geredet wurde in dieser letzten Woche hier, Jonathan Taylor, der Running Back hier von den Colts. Er ist derzeit der beste Running Back der Liga und das eindrucksvoll und mit Statistiken untermauert. Er hat jetzt hier in mittlerweile 15 Spielen 1626 Yards, also das sind über 100 Yards pro Spiel, die Jonathan Taylor hier macht, bei sage und schreibe 17 Touchdowns, und er hat sich durch diese Leistung eben rasch an die Forefront der MVP-Kandidaten eben gemischt. Ich habe mich die ganzen letzten Wochen gefragt, warum ihm dann doch in dem MVP-Vote ein bisschen die Aufmerksamkeit zu wenig zuteil wurde. Was sind da die Gründe? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Hier Jonathan Taylor führt mit über 450 Yards Vorsprung eben diese Running Back Liste an vor dem zweiten hier der Liga, Joe Mixon. Und da sieht man auch so, da sind auch Leute wie Derrick Henry, okay, der war auch teilweise verletzt und so, aber ganz viele Runner eben, die gerade mal so über die 1000 Yard Marke gekommen sind. Da sieht man einerseits natürlich, dass Jonathan Taylor hier eine bombastische Saison dann spielt, und dann sieht man natürlich daran auch andererseits, dass die NFL so ein bisschen eine Passing League geworden ist. Aber hier gerade in dem Spiel gegen die Colts eben, da müssen wir uns auf das Run-Stopping eben konzentrieren. Letztes Jahr, da haben wir 44-27 gegen Indianapolis verloren. Da hat Taylor schon gezeigt, was in ihm steckt. Er hatte auch eine knapp über 1000 Yards Saison letztes Jahr. Er hat bei 20 Carries gegen die Raiders 150 Rushing Yards gemacht bei 2 Touchdowns. Also das ist natürlich ganz eindrucksvoll, bombastisch, delikat. Also das ist wirklich ein Mann, auf den müssen die Raiders aufpassen. Und das Run-Game, das Run-Stopping-Game der Raiders, das war ja jetzt gegen Denver ziemlich erfolgreich. Da haben wir ja nur 18 von Yards bei 16 Versuchen. Eben gegen diese guten Running Backs hier, Javonte Williams und Melvin Gordon zugelassen. Und bei den Colts kommt es natürlich jetzt ganz essentiell darauf an, wie viel Gewicht werden sie auf dieses Running Game legen. Ist Carson Wentz der Quarterback bei ihnen, dann kann man da eventuell auch eben eine gute Passing Attack mit reinbringen. Ansonsten, ja okay, ihr kennt Carson Wentz auch für seine Ups and Downs, also er ist jetzt nicht unbedingt einer, wo man dann irgendwie eine sichere Niederlage reinbucht, wenn man gegen den spielt. Aber das ist natürlich essentiell, weil wenn die Colts hier ohne Wentz auflaufen, dann kommt wahrscheinlich Backup Sam Ehlinger hier zum Zug. Und Ehlinger, der hat hier in seinem Rookie noch keinen einzigen Regular Season Pass in der NFL geworfen. Ja, es gab dann zwischenzeitlich das Gerücht, ob man eben eventuell Philip Rivers wieder zurückholt. Das hat sich nicht bestätigt. Also von daher, wenn Wentz nicht spielt, dann hier ganz klar Sam Ehlinger, der ehemalige Texas Quarterback vom College, der kommt dann eben zum Zuge. Ja, und unabhängig davon, wer dann jetzt eben auf der Quarterback-Position spielen wird, wir haben hier auf jeden Fall auch einen recht talentierten Roster. Und wenn ich da jetzt einfach mal in die Depth-Chart reingucke, da gibt es natürlich auch Namen drin, sowohl auf der Offensivseite des Balls als auch auf der Defensivseite, die hier für Furore sorgen können. Wir haben ja bei den Wide Receivern unter anderem Michael Pittman Jr. und immer noch, ja, hat seinen Zenit auch schon hinter sich, aber der bringt immer noch was hier. T.Y. Hilton auch dabei. Das ideale Szenario ist, Carson Wentz würde fehlen und man hat dann eventuell noch mit Eric Fischer und Mark Gloskowski weitere Ausfälle, dann hätte man nämlich hier wirklich eine schwache Offense-Line und eine ja, unerfahrene Quarterback-Position hier bei den Colts. Was die Defensive anbelangt, da müssen die Raiders auf jeden Fall aufpassen auf Quiddy Pay hier, den Rookie Defensive End hier. Der generiert auf jeden Fall regelmäßig Pressure in der Mitte, dann natürlich von der Line Grover Stewart und DeForest Buckner, also auch die Interior D-Line auf jeden Fall bei den Colts zählt zu den Besseren. Und dann haben wir natürlich auch in der Defense weitere Leute hier wie Xavier Rhodes beispielsweise oder Darius Leonard als Linebacker hier und eben Rhodes beispielsweise auf Corner. Also das sind schon auch Leute, die hier eventuell Druck generieren können und die, ich habe es ja schon vorhin erwähnt, die Colts sind das zweitbeste Team bei den, was die Turnovers anbelangt, ja, und da müssen die Raiders eben dann aufpassen, dass sie da keine Interceptions, Fumbles oder sonstiges irgendwie fabrizieren. Ja, und was sind dann die Dinge, die die Raiders unbedingt tun müssen, ja, eben diese Takeaways vermeiden. Seit Week 9 sind die Raiders das Team mit den meisten Turnovers, unter anderem eben 5 Turnovers in den letzten beiden Spielen. Und da müssen die Raiders einfach auf Ball Security spielen in allen Lagen. Und das haben sie ja gegen Denver beispielsweise schon im Ballbesitz demonstriert. Eben mit dieser starken Einbindung des Laufs auch. 37 Minuten ungefähr waren wir gegen Denver im Ballbesitz. Ja, und wenn die Raiders das schaffen und eben diese Turnovers rausnehmen und eben dieses starke Running Game um Jonathan Taylor stoppen, dann kann das eben ein Erfolg werden. Nach vorne sage ich einfach mal, Leute, scored jetzt endlich. Wir haben das 9. Spiel dieser Saison mit 17 oder weniger Punkten jetzt gemacht. Das hat jetzt zu 2 Siegen in Folge gereicht, aber das ist natürlich überhaupt nicht reingebucht. Leute, wenn die Colts hier 21 Punkte machen, dann müssen die Raiders was bringen. Dann müssen die Raiders nach vorne stimmen und müssen ihre Möglichkeiten in der Red Zone beim Third Down weiterhin nutzen. Die Defense muss stabil bleiben, wir müssen schnell ins Spiel kommen. Wir sehen es, wenn die Raiders im ersten Viertel und im zweiten Viertel scoren können, mit einem Lead in die Halftime gehen, dann können sie diese Spiele meistens auch irgendwie für sich entscheiden, nach hinten raus. Ja, und Leute, deshalb gebe ich jetzt mal auch meinen Ergebnistipp ab. Und ich muss euch jetzt ganz klar sagen, wenn Carson Wentz spielen wird, und die Offense-Line von den Colts ebenfalls ohne Ausfälle klarkommt, dann denke ich, dass das ein ganz, ganz schwieriges Ding für die Raiders wird, vor allem weil sie eben auswärts spielen und weil Indianapolis eben solche Fehler dann auch ausnutzt und aus Takeaways eigentlich Profit schlägt in vielen Drives. Aber wenn sie hier geschwächt zu Werke gehen sollten, dann tippe ich ganz klar, dass die Raiders hier Sam Ehlinger so zusetzen werden, dass da eine mächtige Nervosität zurück durch die Offense der Colts geht und man das Ding dann eben für sich entscheiden kann. Leute, Football-Gott, ich bete zu dir. 2 Wochen sind es noch. Die Raiders brauchen 2 Siege, um in die Playoffs zu kommen. Und dann ist alles möglich. Da kannst du gegen jeden spielen und einen Zufallstreffer landen. Es wäre nicht verdient. Aber natürlich sind wir da. Natürlich hoffen wir. Und natürlich lassen wir uns das jetzt nicht nehmen, Leute. Mein Ergebnistipp für das Spiel der Raiders bei den Indianapolis Colts am Sonntag 19 Uhr. Morgen um 19 Uhr. 27 zu 21. Mark my words, Leute. Raider Nation out there. Schaltet alle ein am Sonntag. Fiebert mit den Raiders. Wir holen das Ding. Wir kommen in die Playoffs. Und dann zeigen wir den ganzen Leuten da draußen, was man machen kann, wenn man so ein scheiß Jahr hinter sich hat auf Football-Ebene. Und wie man nach solchen Rückschlägen eben wieder zurückkommen kann. Ja, und Leute, ich persönlich, Esse Loco, ich wünsche euch hier ein schönes neues Jahr hier 2022. Und neben einem erfolgreichen Jahr für die Raiders wünsche ich euch vor allem da draußen ganz viel Gesundheit, dass ihr weiter Spaß am Leben habt und beim Football auch dabei seid, alles genießen könnt, dass ihr auch wieder einschaltet. Ich hoffe für Loco Football
Und für meine Seite locofootball.tv wird das ein neues, gutes Jahr werden, auch für den Loco-Football-Podcast. Ich werde euch in den nächsten Wochen unterrichten, wie es auch in der Off-Season weitergeht. Und ihr könnt auf jeden Fall einschalten, auch wenn wir das Ding hier gegen die Colts verlieren sollten. Nächste Woche wieder zur nächsten Folge vom Loco-Football-Podcast. Ja, danke hier, Leute. Das war die 16. Ausgabe. Habt noch einen schönen Tag, wie gesagt. Schönes neues Jahr, enjoy it, genießt die letzten beiden Wochen der NFL Regular Season und haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, euer Este Loco.